Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Halb eins, Politik, Wirtschaft, Gesellschaft im Rendezvous. Der Jüngste soll der Größte werden. In Nordkorea installiert das Regime Kim Jong-un, den letzten Sohn des verstorbenen Kim Jong-il. Ein Porträt des neuen Machthabers und im Tagesgespräch die Frage an Ostasienkenner Peter Achten: Steht das kommunistische Land nun am Anfang vom Ende? Weitere Schlagzeilen: Schadensbegrenzung. Bruno Zuppiger tritt als Präsident des Gewerbeverbandes zurück. Das war's. Die stolze schwedische Automarke Saab gibt auf. Und falsche Taktik bei den Krawallen im August. In Großbritannien kritisiert ein Parlamentsausschuss die Polizei. Im Studio heute Mittag sind Simon Loi und Susan Schmucke. Sie hat die Nachrichten.
Der Tod des nordkoreanischen Herrschers Kim Jong-il hat weltweit Besorgnis ausgelöst über die Stabilität in der Region. Die Regierung im Nachbarland Südkorea hat die Armee in Alarmbereitschaft versetzt. Die chinesische Regierung erklärte, man hoffe, dass Nordkorea weiterhin mithelfe, den Frieden und die Stabilität in der Region zu bewahren. In Nordkorea selbst rufen die staatlichen Medien die Bevölkerung auf, Kim Jong-un treu ergeben zu sein. Der Sohn des verstorbenen Machthabers soll demnach neuer Staatschef werden. SVP-Nationalrat Bruno Zuppiger gibt sein Amt als Präsident des Schweizerischen Gewerbeverbandes ab. Zur Begründung schreibt der Verband, Bruno Zuppiger trete zurück wegen der Anschuldigungen gegen ihn. Die Interessen des Gewerbeverbandes stünden für Zuppiger im Vordergrund. Die Zeitschrift Weltwoche hatte schwere Vorwürfe gegen den kurzzeitigen Bundesratskandidaten der SVP erhoben. Demnach hatte sich Zuppiger bei der Verwaltung einer Erbschaft Geld aus dem Nachlass auf sein eigenes Konto überweisen lassen. Die Konsumentenschutzorganisationen der Schweiz fordern ein schärferes Kartellrecht. Zudem soll die Rolle des Preisüberwachers gestärkt werden. Das gaben die Stiftung für Konsumentenschutz und ihre Partnerorganisationen an einer Jahresmedienkonferenz bekannt. Weiter sollen die Schweizer Konsumenten auf einer Internetplattform die Preise im In- und Ausland miteinander vergleichen können. Mit den Maßnahmen wollen die Konsumentenschützer gegen die hohen Preise in der Schweiz vorgehen. Der Bund hat ermittelt, was Schiene und Straße kosten. Bei der SBB und den Privatbahnen waren die Einnahmen im Jahr 2010 deutlich tiefer als die Kosten. Ohne Subventionen betrugen sie knapp 7 Milliarden Franken. Der Aufwand belief sich auf rund 17 Milliarden. Die Einnahmen durch die Bahnbenutzer deckten damit knapp 40% der Kosten. Beim Straßenverkehr gab es 2009 einen Überschuss von gut 1 Milliarde Franken durch Kosten von rund 7 Milliarden und Einnahmen von gut 8 Milliarden. Nicht eingerechnet sind die Kosten der Straße für die Umwelt und die Sicherheit. Der Autokonzern Saab hat vor einem schwedischen Gericht Antrag auf Insolvenz gestellt. Zuletzt waren Verhandlungen mit einem chinesischen Investor gescheitert. Saab hat Milliarden Schulden und konnte zuletzt auch die Löhne seiner Angestellten nicht mehr bezahlen. Bis Anfang 2010 gehörte der Autokonzern zur amerikanischen General Motors Gruppe. Von der Insolvenz nicht betroffen ist der Rüstungskonzern Saab, der auch die Gripen-Kampfflugzeuge baut. In Großbritannien muss sich die Polizei schwere Vorwürfe gefallen lassen. Bei den Krawallen im August in London und anderen Städten habe sie versagt. Im Bericht einer Parlamentskommission heißt es, die Polizeitaktik sei fehlerhaft gewesen. Hätten die Ordnungshüter in London von Anfang an härter durchgegriffen, hätte es in anderen Städten keine Nachahmer gegeben. Bei den Krawallen im August waren 5 Menschen ums Leben gekommen. Die syrische Führung hat offenbar dem Plan der Arabischen Liga zugestimmt, der ein Ende der Gewalt in Syrien zum Ziel hat. Das melden übereinstimmend verschiedene Medien und Nachrichtenagenturen. Der stellvertretende Außenminister Syriens sei nach Kairo geflogen, um dort eine entsprechende Vereinbarung zu unterzeichnen. Das Dokument soll unter anderem die Details regeln für eine Beobachtermission der Arabischen Liga in Syrien. Der Zoologische Garten Basel hat einen internationalen Wettbewerb ausgeschrieben. Dabei geht es um das Projekt Oceanum, welches große Meerestiere wie Haie, Rochen, Kraken und Pinguine in natürlicher Umgebung zeigen soll. Es handelt sich laut dem Zoo um das erste Projekt dieser Art in der Schweiz. Wie das 80-Millionen-Projekt konkret aussehen soll, wird Ende 2012 feststehen. Der Fußballclub Neuenburg-Samax hat die Oktoberlöhne seiner Spieler offenbar immer noch nicht bezahlt. Die Lizenzadministration der Swiss Football League hat daher eine weitere Anzeige gegen die Clubverantwortlichen eingereicht. Bisher seien weder die Lohnzahlungen noch die Überweisung der Sozialversicherungsbeiträge bestätigt, schreibt die Swiss Football League. Gegen Neuenburg-Samax sind beim Fußballverband noch zwei weitere Verfahren hängig. Geführt wird der Club vom tschetschenischen Investor Bulat Chagayev.
12.36 Uhr, Sie hören die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Propaganda, Personenkult, Terror. Wie weiter mit Nordkorea nach Kim Jong-ils Tod?
Niemand von uns weiß im Augenblick, wie sich die Führungssituation entwickeln wird. Und von daher ist es immer besser, das Schlimmste zu erwarten und auf das Beste zu hoffen und vorbereitet zu sein.
Sagt gleich im Gespräch Ostasien-Experte Rüdiger Frank. Weitere Themen bei uns bis um eins. Einkaufstourismus. Detailhändler klagen über jene Leute, die im Ausland einkaufen. Die Klagen sind mittlerweile in der Politik angekommen. Gleich hohe Hürden für alle, die sich in der Schweiz einbürgern lassen wollen. Denkste. In einigen Kantonen sind die Hürden Gerüste, die man richtig gehend erklimmen muss. Mit Folgen. Und pressen, bis die Zitrone nichts mehr hergibt. Das passiert derzeit in Spanien, mit dem Land, wo immer mehr gespart wird. Mehr gleich nach Börse, Wetter, Verkehr.
Die Börsendaten mitgeteilt von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.769 Punkten, ein Plus von 0,6%. Der Euro wird zu 1.21,82 Franken gehandelt und der Dollar zu 93,63 Rappen. Das Wetter. Im Norden schneit es am Nachmittag nur noch ab und zu und es gibt sonnige Abschnitte. Die Temperatur erreicht 0 bis 2 Grad. Im Süden scheint mit Nordföhn oft die Sonne bei maximal 8 Grad. Am Dienstagmorgen kommt im Norden kräftiger Schneefall auf. Tagsüber geht der Schnee unterhalb von 500 bis 800 Metern in Regen über. Die Temperatur steigt auf über 0 Grad. Ganz im Süden bleibt es teils sonnig bei 4 Grad. Am Mittwoch geht es im Norden mit Wolken und zeitweise Schnee oder Regen weiter. Im Süden dominiert die Sonne. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. Ein Hinweis zum Schienenverkehr. Die Strecke zwischen Lenzburg und Zürich HB ist bis voraussichtlich 16 Uhr nur eingeschränkt befahrbar. Die Intercity- und ICN-Züge werden umgeleitet. Es kommt daher zu Verspätungen.
Ja, in einer Sondersendung berichtete das nordkoreanische Fernsehen heute vom Tod des, Zitat, geliebten Führers. Es sei der größte Verlust für die Partei und der größte Trauerfall für Volk und Land, erklärt eine Nachrichtensprecherin, ganz in Schwarz gekleidet und unter Tränen. Als Nachfolger soll sein Sohn Kim Jong-un die Geschäfte übernehmen. Wer ist dieser Mann, von dem man nicht einmal das Alter so ganz genau weiß? Martin Fritz mit einem Porträt.
Auch Nordkoreas neuer Machthaber soll wieder Kim heißen. Die Staatsmedien haben Kim Jong-un, den jüngsten Sohn des verstorbenen Diktators, zum großen Nachfolger ausgerufen. Er stehe an der Spitze der koreanischen Revolution. Alle Parteimitglieder, Soldaten und die Öffentlichkeit sollten ihm folgen und ihn treulich verehren, so die Formulierungen. Kim Jong-un wird auch das Komitee für die Beisetzung seines Vaters in der kommenden Woche leiten. Auch dies ein Indiz dafür, dass er den leeren Thron in Nordkorea besteigen soll. Über ihn selbst ist kaum etwas bekannt. Er hat noch nie öffentlich gesprochen. Die wenigen Fotos und Fernsehbilder zeigen ihn als dicklichen Endzwanziger. Seine Mutter Ko Yong-hee war die dritte Frau von Kim Jong-il. Sie starb vor 7 Jahren an Brustkrebs. Wie sein Bruder Jong Chol hat er in der Schweiz vermutlich die internationale Schule in Gümlingen besucht, die nur etwa 10 Kilometer von der nordkoreanischen Botschaft in Bern entfernt ist. Als 15-Jähriger soll er ohne Abschluss nach Pyongyang zurückgekehrt sein. Später besuchte er 5 Jahre lang eine Militärakademie und arbeitete danach in jener Abteilung der Kommunistischen Partei, die die Kaderakten führt. Auch beim Geheimdienst soll er gewesen sein. Gegen die koreanische Tradition hat Kim Jong-il nicht seinen ältesten, sondern jüngsten Sohn zum Nachfolger auserkoren. Der ehemalige Sushi-Koch der Kim-Familie, ein Japaner, beschrieb Kim Jong-un als Abbild seines Vaters vom Gesicht über die Statur bis zu seiner Persönlichkeit. Außerdem sieht er seinem Großvater Kim Il-sung, der in Nordkorea sehr verehrt wird, ähnlich. Angeblich wurde durch kosmetische Operationen nachgeholfen. Seit über 2 Jahren rührt der Machtapparat die Propagandatrommel für ihn. Sein Geburtstag ist seit letztem Jahr ein Feiertag. Er wurde 4-Sterne-General und gehört der mächtigen Nationalen Verteidigungskommission an. Wer die Kommission leitet, ist auch der Staatschef. Unterstützung kann Kim Jong-un von Verwandten erwarten. Sein Onkel Jang Song-taek war vor ihm der Vizevorsitzende der Militärkommission. Seine Tante Kim Jong-hui wurde auf dem Parteitag zum 4-Sterne-General ernannt. Beobachter gehen davon aus, dass Onkel und Tante mit ihren Netzwerken in Partei und Militär die Machtübernahme von Kim Jong-un stabilisieren sollen. Schließlich muss er das mächtige Offizierskorps und die Partei erst einmal hinter sich bringen. Jetzt wird sich zeigen, ob sein Vater den Machtwechsel gut genug vorbereitet und abgesichert hat oder ob er möglicherweise zu früh dafür gestorben ist.
Kim Jong-un soll es also richten in Nordkorea. Ich fragte Rüdiger Frank, Ostasienwissenschaftler an der Universität Wien, was passiert nun in Nordkorea nach dem Tod von Vater Kim?
Nun, zunächst mal gibt es eine Art Führungskrise, weil die Nachfolgefrage derzeit noch völlig ungeregelt ist. Das heißt, wir wissen nicht, was in Zukunft in der Führung Nordkoreas zu erwarten ist.
Was heißt das? Gibt es keine Szenarien?
Es gibt insgesamt 3 Szenarien. Das eine Szenario wäre, dass der Sohn von Kim Jong-il, Kim Jong-un, wie es offenbar vorgesehen ist, von seinem Vater die Macht übernimmt und das Land so weiterführt wie bisher. Das zweite Szenario wäre die Bildung einer Art von kollektiver Führung. Und das dritte Szenario, der komplette Verlust der Kontrolle, Bürgerkrieg und möglicherweise eine sehr schnelle, dynamische Entwicklung in jegliche Richtung.
Sie haben 3 Szenarien hier skizziert nun. Welches ist das Wahrscheinlichste, dass es auch eintritt?
Am wahrscheinlichsten halte ich die ersten 2 Szenarien. Entweder wird Kim Jong-un es tatsächlich schaffen, trotz der kurzen Zeit, die er vorbereitet wurde als Nachfolger, sich durchzusetzen. Oder, und das halte ich persönlich für das wahrscheinlichere Szenario, es wird eine Art kollektive Führung geben, mit ihm oder ohne ihn, die nach dem Muster Chinas das Land dann entsprechend in eine sanfte Reformrichtung einer Marktwirtschaft und Demokratie führen könnte.
China hat ja schon einen gewissen Einfluss auf Nordkorea. Würde dieser Einfluss mit diesem 2. Szenario einfach noch größer?
Der Einfluss würde sicherlich größer. China ist an einer Stabilisierung in Nordkorea interessiert. China hat schon seit vielen Jahren versucht, intensiv das eigene Modell der Führung Nordkorea gegenüber zu promoten. Und diese Tendenz würde sich jetzt verstärken. Hinzu kommt dann noch die starke wirtschaftliche Abhängigkeit Nordkoreas von China.
Was würde sich für die Menschen im Land ändern, wenn China jetzt noch mehr an Einfluss gewinnen würde?
Ich denke, für die Menschen würde vieles besser werden. Nordkorea hat es bisher verpasst, das große Potenzial des Landes, seine Ressourcen, seine sehr gut ausgebildeten, disziplinierten Menschen zu nutzen. Und nach dem Modell Chinas könnte das endlich klappen. Das heißt, nach vielen Jahren, Jahrzehnten des Leidens wäre es möglich, dass die nordkoreanischen Menschen endlich in eine etwas lichtere Zukunft schauen könnten.
Wie geht es weiter mit dem Atomprogramm, das ja Nordkorea bereits am Aufgleisen ist?
Das Atomprogramm ist ein großes Problem, das Nordkoreas Situation zum Sicherheitsrisiko für die Nachbarn macht, dementsprechend auch die ganzen Notsitzungen, die dort stattfinden. Ich glaube, dass die Atomwaffen unter Kontrolle der Staatsführung und der Partei sind, nicht des Militärs. Entsprechend wird das Ganze eine politische Frage sein, wie damit umzugehen sein wird.
Südkorea, aber auch Japan haben ja ihre Truppen in Alarmbereitschaft versetzt nach dem Tod des Führers. Ist diese Angst im jetzigen Zustand berechtigt?
Die Angst ist durchaus berechtigt, weil, wie ich sagte, niemand von uns weiß im Augenblick, wie sich die Führungssituation entwickeln wird. Und davon hängt wiederum ab, inwiefern sicherheitspolitische Bedenken eine obere Priorität einnehmen werden. Und von daher ist es immer besser, das Schlimmste zu erwarten und auf das Beste zu hoffen und vorbereitet zu sein.
Das waren Einschätzungen von Rüdiger Frank. Er lehrt an der Universität Wien. Sie hören Schweizer Radio DRS, in 16 Minuten ist es 1 Uhr. Bruno Zuppiger legt also sein Amt als Gewerbeverbandspräsident nieder, und zwar ab sofort. Zuppiger war 1,5 Jahre an der Verbandsspitze gestanden. Er war seit Jahrzehnten der erste SVP-Vertreter in dieser Position. Wie sieht Zuppigers politische Zukunft nun aus? Zürich-Korrespondent Kurdin Vinzenz.
Bruno Zuppiger selber gibt seit Tagen in der Öffentlichkeit keine Stellungnahmen ab und war auch am Vormittag nicht zu erreichen. Seinen Rücktritt als Präsident des Gewerbeverbandes teilte der Verband selber mit den in solchen Fällen üblichen Formulierungen: Man bedauere Zuppigers Rücktritt und danke ihm für seine Arbeit. Tatsache ist, dass der Gewerbeverband Zuppiger übermorgen zu einer Aussprache geladen hatte und nachher entscheiden wollte, ob der Zürcher SVP-Mann nach Bekanntwerden einer Erbschaftsaffäre noch als Gewerbeverbandspräsident tragbar sei. Dieser Aussprache und dem Entscheid der Verbandsspitze ist Zuppiger jetzt zuvorgekommen. Hans-Ulrich Bigler, Direktor des Gewerbeverbands.
Herr Zuppiger hat an und für sich über das Wochenende eine Lagebeurteilung offenbar gemacht und ist zum Schluss gekommen, dass er zurücktreten will. Begründet hat er das damit, dass er die Interessen des SGV in den Vordergrund stellen will.
Ein Rücktritt also, um dem Verband nicht weiter zu schaden, um die Arbeit eines der wichtigsten Schweizer Wirtschaftsverbände, der 300.000 kleine und mittlere Unternehmen vertritt, nicht weiter zu belasten. Auch wenn das Bigler so nicht ins Mikrofon sagen will, beim Verband dürfte man erleichtert sein, dass Zuppiger jetzt diesen Schritt gemacht hat. Nachhaltigen Schaden allerdings hinterlasse die Affäre beim Gewerbeverband nicht, meint Bigler.
Weil die ganze Affäre nichts mit dem SGV zu tun hatte, sondern an und für sich Angelegenheit von Herrn Zuppiger ist und deshalb erwarten wir hier keine negativen Auswirkungen.
Die Arbeit des Präsidenten übernehmen jetzt in einer Übergangsphase die beiden Vizepräsidenten. Im Frühling dann soll ein Nachfolger für Bruno Zuppiger gewählt werden. Zuppiger war gut anderthalb Jahre Verbandspräsident. Dass mit ihm zum ersten Mal seit fast 30 Jahren wieder ein SVP-Mitglied Verbandspräsident wurde, feierte die Partei damals als großen Erfolg. Zuppiger war mit dem Anspruch angetreten, den Verband kämpferischer zu machen. Die SVP hatte zuvor den Kurs unter dem früheren Verbandspräsidenten Edi Engelberger von der FDP als zu zahm kritisiert. Zum Beispiel war es der SVP ein Dorn im Auge gewesen, dass sich der Gewerbeverband seinerzeit nicht gegen die Mutterschaftsversicherung engagiert hatte. Damit habe man sich mit den Linken ins Boot gesetzt, kritisierte Zuppiger selber damals. Ob die SVP jetzt eine zweite Chance bekommt, ist zumindest sehr fraglich. Gut möglich, dass die anderen bürgerlichen Parteien mit Gewerbeflügel diesen Posten jetzt wieder für sich beanspruchen. Unklar ist weiterhin Zuppigers politische Zukunft. In den letzten Tagen haben zwar immer mehr Zürcher Parteikollegen durchblicken lassen, dass sie es begrüßen würden, wenn Zuppiger wegen der Erbschaftsaffäre auch sein Nationalratsamt niederlegen würde. Zuppiger selber hat aber noch letzte Woche in einem Brief an seine Ratskollegen geschrieben, er wolle Nationalrat bleiben. Noch nicht entschieden ist auch, ob die Zürcher Oberstaatsanwaltschaft gegen Zuppiger ein Strafverfahren eröffnet.
Immer mehr Schweizerinnen und Schweizer kaufen innerhalb der Grenze ein, vorzugsweise in Deutschland. Und die Fahrt, die lohnt sich. Möbel, Kosmetika, Kleider, vieles ist im Euroland deutlich billiger. Dieser Einkaufstourismus hat aber auch Schattenseiten in der Schweiz. Eine halbe Milliarde Franken sollen Schweizer Detailhändler allein im Dezember verloren haben. Konsumentenschützer und Politiker verlangen Massnahmen, die allerdings kaum unterschiedlicher sein könnten. Klaus Ammann.
Windeln sind ein Artikel, den nicht alle kaufen, doch diejenigen, die ihn kaufen, kaufen in der Regel viel davon, sprich, es lohnt sich zu rechnen. Und bei Windeln stellt Sarah Stalder, die Geschäftsführerin der Schweizerischen Stiftung für Konsumentenschutz, fest.
Und dort ist der Stückpreis über 240% höher, als wenn man es eben im benachbarten Ausland einkauft. Das zeigt einfach, die Produkte sind massiv überteuert, aber es geht um genau das gleiche Produkt, wie man an der Grenze auch kaufen kann.
Gründe dafür gibt es zwei: einen aktuellen, den starken Franken, und einen langfristigen, nämlich dass ausländische Produzenten und Importeure versuchen, hierzulande höhere Preise durchzusetzen als im Ausland, da hier höhere Löhne bezahlt werden. Was die Währungsgewinne betrifft, habe man Teilerfolge errungen in den letzten Monaten. Immer mehr Geschäfte böten Währungsrabatte, sagt Sarah Stalder.
Wir müssen sagen, es sind wirklich nur die Währungsvorteile, die da teilweise weitergegeben werden. Teilweise leider eben auch nur in einem bestimmten Zeitrahmen, also befristet. Es ist ein Teilerfolg, aber die Hochpreisinsel-Thematik, die konnten wir bisher noch nicht knacken.
unabhängig von der Währungsthematik, sind also Preise für viele Güter vom Motorrad bis eben zur Windel in der Schweiz zu teuer. Da sei die Wettbewerbskommission gefordert, sagt Sarah Stalder.
Die Wettbewerbskommission sagt, dass ihnen die Hände gebunden seien wegen des Gesetzes. Und wir fordern, dass wir eben das Gesetz jetzt so anpassen, dass man dort hinschauen kann und verbessern kann.
Dass also Importeure und Produzenten nicht spezielle, eben höhere Schweizer Preise unter sich abmachen können. Während Konsumentenschützer bei den Preisen ansetzen, wollen einige FDP-Politiker den Strom der Einkaufstouristen ins Ausland stoppen, mit ungewohnt protektionistischen Massnahmen. So will der Basler Nationalrat Peter Malama, dass nur noch Einkäufe bis 100 Franken abgabefrei eingeführt werden können. Aktuell liegt die Grenze bei 300 Franken. Der Luzerner Otto Ineichen verlangt bessere Grenzkontrollen. Beides widerspreche einer liberalen Grundhaltung, heißt es beim Verband der Schweizer Detailisten, der heute nur schriftlich Stellung nehmen will. Gegen den Einkaufstourismus gäbe es nur ein Rezept.
Den Schnäppchenjägern plausibel machen, dass, wenn sie den in der Schweiz verdienten Lohn regelmäßig ins Ausland bringen, am Ast sägen, auf dem sie sitzen.
Am Mittwoch debattiert der Nationalrat über Vorstöße zur Frankenstärke. Für Januar oder Februar hat der Bundesrat neue Massnahmen gegen Kartelle angekündigt. Bis solche greifen, werden wohl weiterhin viele Schweizerinnen und Schweizer, nicht nur junge Eltern, Einkäufe im Ausland tätigen.
Das war der Bericht von Klaus Ammann, gehört im Rendezvous. Und wir bleiben gleich in der Schweiz. Die Einbürgerung, das ist eine Lotterie. Das sagt, etwas überspitzt zusammengefasst, eine Studie der Eidgenössischen Kommission für Migrationsfragen. Da gibt's Kantone, die Jugendliche erleichtert einbürgern. Andere tun das nicht. Die einen verlangen sehr gute Sprachkenntnisse, in anderen viel weniger. Weshalb ist das so und was sind die Folgen? Caroline Arn ist dieser Frage nachgegangen.
Hoch, mittel oder tief, die Hürden zur Einbürgerung sehen in den Kantonen verschieden aus. Die Schweiz lässt sich drei teilen. Basel-Land, Luzern oder Zürich gehören zum Drittel der Kantone mit den höchsten Schranken. Neuenburg, Aargau oder Graubünden zur Mitte und Bern, Genf oder der Tessin bürgern am leichtesten ein.
Die Spannbreite ist in der Tat sehr groß,
sagt Nicole Wichmann, Mitverfasserin der Studie. Unterschiede zeigen sich beispielsweise bei der Sprache. Wie gut müssen Ausländer die Landessprache sprechen?
Bei gewissen reicht es, wenn sie Grundkenntnisse haben, und bei anderen müssen sie doch schon ein relativ weitgehendes Sprachverständnis an den Tag legen, um eingebürgert zu werden.
Bern und Freiburg verlangen nur mündliche Grundkenntnisse, die Mehrheit der Kantone aber ein höheres Niveau, und beispielsweise Zürich oder Solothurn machen auch eine schriftliche Sprachprüfung. Unterschiedlich sind auch die Anforderungen, wie lange jemand im Kanton gelebt haben muss. In St. Gallen sind es 8 Jahre, in Genf und anderen Westschweizer Kantonen dagegen weniger als die Hälfte. Die Sprachregion spiele eine zentrale Rolle, wie hoch die Einbürgerungshürden sind, sagt Wichmann.
Die lateinischen Kantone stellen viel tiefere Bedingungen als die Deutschschweizer Kantone. Und wir haben gesehen, dass die Urbanität das ebenfalls stark beeinflusst, wie bereitwillig man das Kantonsbürgerrecht einer Person zugesteht oder nicht.
Je ländlicher ein Kanton also ist, desto höher sind die Anforderungen. Einen Zusammenhang gibt es auch zum Abstimmungsverhalten.
Wir haben gefunden, dass effektiv die Einstellung der Stimmbevölkerung der entscheidende Faktor war.
Je konservativer die Abstimmungsresultate, beispielsweise zum automatischen Bürgerrecht in der dritten Generation, desto strenger die Einbürgerungspolitik des jeweiligen Kantons. Ausländerinnen und Ausländer werden in der Schweiz also nicht überall gleich behandelt. Diese Unterschiede könnten nun zu einem Einbürgerungstourismus in liberale Kantone führen. Heißt, man geht dorthin, wo die Hürden am geringsten sind. Dies ist eine Vermutung der Eidgenössischen Kommission für Migrationsfragen. Denn die Mobilität bei den Ausländerinnen und Ausländern sei hoch und nehme weiter zu. Die Kantone hätten ein großes Interesse an dieser Studie gezeigt und wünschten sich denn auch einen klareren Integrationsbegriff vom Bund. Auch Richtlinien für Einbürgerungen wären willkommen. Am großen Spielraum bei der Umsetzung der Gesetze hingegen wollen die Kantone grundsätzlich nicht rütteln.
Und nun nach Spanien. Dort stellt der neue Regierungschef Mariano Rajoy in diesen Minuten dem Parlament sein Programm vor, einen Monat nach seinem überwältigenden Wahlsieg. Dabei muss Rajoy erklären, wie er das Land aus einer tiefen Krise führen will. Klar ist jetzt schon, er muss weiter sparen, massiv sparen. Frage an Spanien-Spezialist Alexander Gschwind, der nun bei mir im Studio ist. Wie viel muss Rajoy denn sparen?
Er hat vorhin in seiner Rede von 16,5 Milliarden Euro gesprochen, immer unter der Voraussetzung, dass es in der Staatsrechnung 2011 bei den angepeilten 6% Defizit bleibt. Sollte das Defizit in der Endabrechnung höher ausfallen, könnte es auch wesentlich mehr werden. Man spricht dann von bis zu 30 Milliarden.
16 bis eben 30 Milliarden Euro, das ist extrem viel. Wissen Sie schon, wo Rajoy den Rotstift ansetzt?
Er hat ganz klar schon zu Beginn seiner Rede gesagt, es stehe alles zur Disposition, es sei nichts tabu, außer den Renten, denen er schon zu Beginn des nächsten Jahres zumindest den Kaufkraftausgleich gewähren will, weil er sagt, damit das sei überfällig und damit müsse man auch etwas beitragen zur Wiederankurbelung des Konsums.
Spanien hat ja in den letzten zwei Jahren schon über 60 Milliarden Euro gespart. Besteht denn nicht die Gefahr, dass sich nun auch dieses Land buchstäblich zu Tode spart?
Diese Gefahr besteht sehr wohl. Rajoy versucht da eine Gratwanderung, indem er immer schon im Wahlkampf betont hat und heute auch wieder, dass er nur im Notfall zum Beispiel an der Steuerschraube drehen will, weil er eben auch begreift oder weiß, dass ohne Wachstum die spanische Wirtschaft nie mehr in die Lage kommen wird, ihre Schuldenberge abzutragen. Er versucht also und hofft, dass sich das Wirtschaftspanorama wieder ein bisschen aufhält im Verlauf des nächsten Jahres, was ihm dann ersparen würde, weiter eben den Konsum zu drücken oder Maßnahmen zu ergreifen, die den Konsum drücken und damit auch das Wachstum noch tiefer ausbremsen.
Erste Informationen von DRS Spanien-Spezialist Alexander Gschwind. In 3 Minuten 1 Uhr. Der Überlebenskampf des schwedischen Autoherstellers Saab war zäh. Er zog sich über mehrere Jahre hin. Immer wieder keimte die Hoffnung auf, irgendjemand mit viel Geld würde den angeschlagenen Konzern kaufen. Nun ist aber auch die letzte Hoffnung gestorben. Saab gibt auf. Tausende Angestellte sind betroffen. Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann.
Seit 1947 hat es Saab immer wieder geschafft, mit besonderem Design für Aufsehen zu sorgen und weltweit eine große Liebhabergemeinde aufzubauen. Die Globalisierung der Autoindustrie führte jedoch schon vor über 20 Jahren dazu, dass Saab an den amerikanischen Autokonzern General Motors verkauft wurde. Im Zuge der großen Krisen der letzten Jahre stieß GM jedoch Saab vor 3 Jahren wieder ab. Nun stieg der kleine holländische Sportwagenhersteller Spyker und dessen Chef Viktor Möller ein. Dieser versuchte dem Beispiel des innerschwedischen Konkurrenten Volvo zu folgen, der vor 2 Jahren vom amerikanischen Ford-Konzern an chinesische Geldgeber verkauft wurde. Auch im Falle Saabs gab es dafür Interessenten in China, die bereit waren, Milliarden in die Weiterführung der nordischen Kultmarke zu investieren. Dies scheiterte nun am Wochenende, weil GM nicht bereit war, die Lizenzen für die laufenden Saab-Modelle an den chinesischen Yangman-Konzern abzutreten. So blieb nun Viktor Möller keine andere Wahl, als in den sauren Apfel zu beißen und Saab sterben zu lassen. Den gut 5000 Mitarbeitenden der Firma und ihrer Zulieferern stehen harte Zeiten bevor. Vorerst wird jedoch durch den heute Vormittag eingereichten Konkurs eine staatliche Lohngarantie ausgelöst, sodass zumindest zu den Festtagen noch einmal etwas Geld in die Lohntüten der Mitarbeiter in der westschwedischen Stadt Trollhättan fließen werden.
Bruno Kaufmann über das Ende von Saab. Wie weiter in und mit Nordkorea? Diese Frage stellen wir Peter Achten, er ist ein Kenner des kommunistischen Landes. Im Tagesgespräch gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Susan Schmucke.
Der Tod des nordkoreanischen Herrschers hat Besorgnis ausgelöst über die Stabilität in der Region. Die Regierung Südkoreas etwa versetzte die Armee in Alarmbereitschaft. Nordkoreas staatliche Medien feiern bereits Kim Jong-un als neuen Machthaber. Die syrische Führung hat offenbar dem Plan der Arabischen Liga zugestimmt für eine Beobachtermission in Syrien. Ein Regierungsvertreter habe in Kairo eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet, bestätigte der syrische Außenminister. SVP-Nationalrat Bruno Zuppiger gibt sein Amt als Präsident des Schweizerischen Gewerbeverbandes ab. Zur Begründung heißt es vom Verband, Bruno Zuppiger trete zurück wegen der Anschuldigungen im Zusammenhang mit einer Nachlassverwaltung.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.